Direkt aus Europa auf Deutsch Nummer 329.
Soeben war es 16 Uhr.
Bayern 2. Lebensentwürfe im hohen Alter. Ein Feature von Alexa Hennings. Das Vergessen ist ein großes Thema für Hans Keilsson. Ein Leben lang schon. Er ist Nervenarzt und Psychoanalytiker.
Sachen, die wichtig waren für mich, die weiß ich noch.
Wodurch zeichnet sich ein Mensch aus, der alt ist? Kurz, gewiss etwas oberflächlich formuliert, durch das Gefühl des inneren Abstandes, den er durch das Altern zu dem strengen, unentrinnbaren Regiment der Uhr, die bisher in allem seinen Tag unbarmherzig regelte, gewonnen hat. Und die Gelassenheit, mit der er das Vergangene betrachten kann.
Hans Keilsson, Radikalität im Alter. Vortrag in Marburg 2006. Kein Neuanfang im Alter, sagt Hans Keilsson. Er hält nichts von der Illusion, dass der Mensch auf seine alten Tage ein anderer wird. Für den Vortrag in Marburg hat er das anhand von Künstlerbiografien untersucht.
Also radikal ändern, nein.
Die Radikalität eines alten Menschen liegt für den 98-Jährigen eher in der Art seiner Erinnerung, in der Qualität, wie er sagt.
Es könnte sein, dass man früher, wenn man jünger ist, Maßstäbe anlegt, die zu hoch sind oder zu niedrig, dass man das Gleichgewicht noch nicht gefunden hat. Dass viele Dinge unwichtiger sind, als man denkt, und viele Dinge vielleicht wichtiger, als man gedacht hat.
Der Abstand zu den Dingen kann für das Ende von Illusionen sorgen. Das einst so Wichtige schrumpft zur Bedeutungslosigkeit. Die Nebensache kann zur Hauptsache im Leben werden. Für Hans Keilsson ist es so, dass alles, was mit seinem Beruf zusammenhängt, nicht mehr wichtig ist für ihn. Jetzt, wenn er zurückschaut, ist für ihn nur eines wirklich bedeutsam: dass er aus Deutschland wegging und sich in Holland dem Untergrund anschloss. Wenn man alt ist, kann man ehrlicher mit sich sein. Möglicherweise ist das ja radikal.
Man kriegt ein ganz anderes Verhältnis zum Leben. Hm? Das Leben ist nicht nur Kuchen ist.
Altersweise zu sein bedeutet für ihn,
dass man vorsichtiger ist. Dass man das Absolute, minder absolut achtet. Hört man mehr, was andere Leute sagen, was seine Kinder sagen. Ich bin nicht so überzeugt, dass man die einzige Wahrheit sagt, dass sie und den anderen nichts wissen. Ich fühle mich müde, aber ich fühle mich nicht alt. Den Altersstatus, der beruht dann nur auf Müdigkeit, dass man müde wird. Also die Tür zumacht. Wenn man mit dem Zug fährt, dann passiert es häufiger mal, dass man auf einem Bahnsteig landet, wo man einen Zug besteigen will, der Verspätung hat. Und das ist eigentlich eine ganz hübsche Metapher für das Alter. Ich meine, was macht man? Man wartet doch im Grunde auf den Tod.
Udo Marquardt ist fast 20 Jahre jünger als Hans Keilsson. Der 79-jährige Philosoph aus Gießen ist Professor im Ruhestand.
Man wartet doch im Grunde auf den Tod. Und wenn der sich verspätet, dann kann man sozusagen diese grundsätzliche Langeweile, die da entsteht, doch mitkriegen. So wie man beim verspäteten Zug, da hat man ja diese merkwürdigen Dinge, man möchte eben noch was anderes
erledigen, nicht? Und man darf nicht, denn in dem Augenblick, wenn man wirklich woanders hingeht, kommt der Zug, nicht? Darum muss man eigentlich sozusagen sich auf die gegebene Langeweile völlig einlassen. Und ich bin der Meinung, dass eine ganze Reihe von Tätigkeiten im Alter damit zu tun haben, dass diese Art von Langeweile besiegt werden soll. Ich habe ja praktisch kaum was anderes gelernt im Leben, als gerade mit der Schreibmaschine umzugehen, nicht? Und Text zu erzeugen. Und dass ich jetzt ein gewisses Faible dafür habe, in dieser Form weiterzumachen, das ist nicht, um sozusagen bedeutungsschwere Hinterlassenschaften zu erzeugen, sondern es ist im Grunde Langeweile, nicht?
Gerade heute Morgen hat der Professor einen Text für die Festschrift der evangelischen Studenten in Gießen abgegeben. Nichts Neues, sagt er und macht eine müde Handbewegung. Er erlaube es sich im Alter, bei sich selbst zu klauen. Ein kurzes Lächeln. Es liegt Resignation darin. Ich glaube, so gut wie man mit Hans Keilson über das Vergessen sprechen kann, so gut kann man mit Udo Marquardt über das Ende der Illusionen reden. Auch er hat in Marburg darüber gesprochen und kann sich noch erinnern.
Ich habe ja vor allen Dingen die These vertreten, dass man eben gerade die Illusion los wird, weil das Alter kommt, sozusagen. Die Vorstellung ist, dass unser Leben zeitlich gesehen eine ja sehr begrenzte Angelegenheit ist. Also das Leben ist kurz und das Alter bedeutet, in wachsendem Maße vom Tod zu stehen, nicht?
Udo Marquardt, Radikalität im Alter. Vortrag in Marburg 2006.
Unser Blick auf die Wirklichkeit ist illusionsbereit und illusionsanfällig, denn er ist durch unsere Zukunft bestechlich. Diese Bestechlichkeit nimmt mit zunehmendem Alter ab, weil wir immer weniger Zukunft haben und schließlich an jenem Ende sind, das kein Ziel ist, dem Tod. Das Alter ist jener Lebensabschnitt, in dem aus zunehmendem Mangel an Zukunft immer weniger und schließlich gar nichts mehr zu machen ist. Darum gehört zum Alter, man ist in besonderem Maße illusionsresistent.
Man kann sozusagen sich leisten, in Fettnäpfchen zu treten, weil man ja nicht genug Zukunft hat, um wiedergetreten werden zu können, nicht? Ja, das ist sozusagen eine Möglichkeit, Dinge klarer zu sagen, die man sonst vielleicht etwas mehr verschweigt. Und das hat etwas zu tun damit, dass man Dinge tatsächlich deutlicher sieht und sagt.
Die Illusion vom gelungenen, runden Leben. Die Illusion, noch etwas vollenden zu wollen. Die Illusion, das Leben würde endlos weitergehen. Die Illusion, das Alter komme erst noch. Man selbst sei noch nicht richtig alt. Es gibt Menschen, die erhalten dies alles aufrecht, um leben zu können. Und es gibt Menschen, die verabschieden sich davon. Und dieser Abschied von den Illusionen kann fröhlich und traurig zugleich sein. Udo Marquardt sieht sich nicht als Pessimist am Ende seines Lebens.
Ich denke jetzt an Schopenhauer, nicht? Alles Leben ist Leiden. Nun bin ich kein absoluter Schopenhauerianer, ganz und gar nicht. Auch Freud ist ja in seiner späteren Phase ungemein pessimistisch gewesen, nicht?
Alt sein, das bedeutet für den Philosophen, Einsichten haben zu dürfen. Einsichten auch in sich selbst, in seine Unzulänglichkeiten, die täglich zu wachsen scheinen. Einen Schlaganfall hat er gut überstanden, aber er hatte Folgen, die ihn prägen.
In diesem Falle bei mir war es einfach so, dass ich mich plötzlich nicht mehr ausdrücken konnte, nicht? Und ich glaube, meine lieben Freunde aus der Umgebung, die haben das sicher viel ernster gesehen als ich. Man wird ja einigermaßen firm darin, dann Ausdrucksschwierigkeiten zu umgehen.
An eigene Grenzen stoßen gehört in besonderem Maße zum Alter dazu. Und es scheint einen mit Vorliebe da zu treffen, wo einst die Stärken lagen. Als sollten gerade diese Stärken geschwächt werden. Dem Redegewandten verschlägt es die Sprache, dem Wanderer die Kraft, der Schneiderin vergeht das Augenlicht, dem Musiker versagt das Gehör. Reden, formulieren und zuhören, das waren die wichtigsten Kompetenzen für einen Philosophen wie Odo Marquardt. Und genau da hat es ihn getroffen. Noch bestimmt der feste, gewohnte Tagesrhythmus das Leben des Professors. Lesen, schreiben, schlafen. Letzteres wird immer ausgedehnter, gibt Odo Marquardt zu und lächelt.
Ich hätte es eigentlich am liebsten, wenn ich jedenfalls gerne schlafen würde und dass ich sozusagen versuche, auf einen Gott zu vertrauen, der mich dann schlafen lässt. Übrigens zum Widerspruch meiner Frau, die etwas mehr Auferstehung haben will und sagt, das ist nicht sehr familienfreundlich, was du da sagst. Aber ich bin nun mal jemand, der sehr viel vom Schlafen hält.
Prenten, ein Dorf nördlich von Berlin. Ein See, ein Flüsschen, viel Wald. Eine Scheune, vor 20 Jahren umgebaut zu einem Haus. Ein Garten mit hohen Bäumen, Wiesen, Blumen. Hier wohnen Heide und Gustav Just.
Das ist ein tränendes Herz. Hier habe ich Gladiolen. Das alles hier, so war alles gepflanzt. Das ist ein amerikanischer Tulpenbaum, eine Magnolienart.
Gustav Just kommt ein wenig außer Atem, wie immer, wenn er redet und dabei geht oder sich bücken muss. Doch er lässt es sich nicht nehmen, dem Besuch seinen schönen Garten zu zeigen.
Man muss sich damit abfinden, dass natürlich die Kräfte im Alter nachlassen. Und darüber ärgert man sich nicht, das ist ganz normal. Das muss man mit Lächeln konstatieren und muss sein Leben dementsprechend einrichten.
Man weiß, wie es sein soll, aber man schafft es nicht mehr. Über dieses Gefühl kann man verzweifelt sein und traurig, aber man kann es auch mit Gelassenheit nehmen. Gustav Just hat sich für Gelassenheit entschieden und dafür, sich helfen zu lassen bei dem, was er nicht mehr schafft. Nach einem Lungenriss vor einigen Jahren hat der 85-Jährige oft Not mit dem Atmen. Mehrere Stunden am Tag muss er an einem Sauerstoffgerät sitzen. Und seine Frau Heide, ebenfalls 85 Jahre alt, bekommt nach ihrem Oberschenkelhalsbruch dreimal in der Woche Hilfe von einer Krankenschwester.
Ich bin einfach dadurch, dass es wieder geht, dass ich wieder laufen kann, glücklicher, dankbar. Man hört ja immer wieder, was es für Krankheiten gibt und wie es den Menschen geht. Da kann ich dem lieben Gott oder dem Schicksal nur dankbar sein. Und das sollte man auch, finde ich, und das sollten auch andere, denen es nicht so schlecht geht, immer daran denken, dass es Schlimmeres geht und gibt und Schlechteres gibt. Bescheidener, wir sind die Kriegsgeneration. Und den Hunger, den wir nach dem Ende des Krieges hatten, der ist Gott sei Dank nie mehr wiedergekommen. Aber den gab's.
Heide und Gustav Just, sie Tänzerin und Fernsehregisseurin, er Journalist und Übersetzer, haben in 2 Jahren eiserne Hochzeit. Dann sind sie 65 Jahre verheiratet. Die kleine, zierliche Frau überlegt keinen Augenblick, als ich sie frage, welche Zeit die glücklichste in ihrem Leben gewesen sei. Das Alter, sagt sie und strahlt mich aus hellblauen Augen an. Sie nimmt die Finger zum Aufzählen der schweren Zeiten. Daumen? Der Krieg. Das Bangen kehrt ihr Gustl wieder heim. Zeigefinger? Die Vertreibung der Familie aus dem Isergebirge. Mittelfinger? Gustavs Haft. 4 Jahre Bautzen für seine Gedanken zu einem demokratischen Sozialismus. Er gehörte zu jener Gruppe von DDR-Intellektuellen um Wolfgang Harich und Walter Janka, die sich in den 50er Jahren für eine Alternative zum Kasernenhofsozialismus, wie sie ihn nannten, engagierten. Heide Just war 4 Jahre allein mit den Kindern. Nur einmal im Jahr bekam sie die Erlaubnis, ihren Mann im Gefängnis zu sehen. Die Kinder durften nie mit.
Als das vorbei war, dann war fast alles wieder gut. Ja, und dann kam ja die viele, viele Arbeit und alles dazu und ich kam auch zum Fernsehen und dann kamen wir hierher in dieses Dorf. Da war ich dann Rentnerin, 1982 wurde ich Rentnerin und seit wir hier sind und so ganz für uns beide haben und ganz für uns da sein können. Und da ist für mich so ein, wie es klingt, durch diese schweren Erlebnisse, die wir hatten, meine glücklichste Zeit. Jetzt ist es so ringsherum ruhig geworden. Und ich habe die Zeit, zum Beispiel im Winter, die Vögel zu beobachten. Und ich habe die Zeit zu schauen, wie alles blüht und wächst und wie die nachts die Sterne am Himmel sind und wie schön das alles sein kann, die Natur. Naja, und deswegen ist die Frage, die am Anfang stand, doch beantwortet, warum ich jetzt im Alter glücklich bin. Und das bin ich. Und vor allen Dingen, weil ich nicht alleine bin, sondern mit dem liebsten Menschen, den ich habe.
Wir sind jetzt gewissermaßen in einem Hafen gelandet, in einem sicheren Hafen, wo die Kämpfe der Vergangenheit Erinnerungen sind, wo man sich gern daran erinnert und auch auf manche Dinge stolz ist, das ist doch vollkommen klar. Es ist ruhig. Manchmal bleibt einer stehen und man fragt uns nach irgendetwas, das heißt also ganz vergessen sind wir nicht, aber die Stürme der Vergangenheit liegen hinter uns und es ist eine Ruhe eingetreten. In diesem Sinne stimme ich mit der Heide vollkommen überein, es ist eine glückliche und zufriedene Zeit. Wir wissen, was uns noch erwartet, eines Tages kommt der Tod. Ich fürchte mich davor nicht, das gehört zum Leben, wovor ich höchst ein bisschen Angst habe, dass dem Tod ein Siechtum vorausgehen könnte.
Bis dass der Tod euch scheidet. Dieser Hochzeitssatz ist für das Paar wirklich ein Versprechen. Man spürt sie förmlich, die tiefe Harmonie zwischen den beiden, die Liebe. Wie schafft man es bloß, sie am Leben zu halten, mehr als 60 Jahre lang?
Ja, wir sind eigentlich zusammengekommen durch Literatur. Was ich gelesen habe und ob das Rilke oder Wiechert oder Goethe oder Schiller oder war. Und darüber gingen ja auch unsere Unterhaltungen zwischen uns beiden. Und Musik, gute, schöne, klassische Musik, die wir heute noch gemeinsam innigst erleben.
Bei uns war es so, wir lernten uns ja mit 17 Jahren schon kennen. Und der Beginn war eine immer inniger werdende Freundschaft und wir liebten einander. Aber der Sex kam später. Und sowas hält fürs Leben. Wenn ich heute junge Leute sehe, da ist zuerst der Sex und dann bilden sie sich ein, es ist Liebe, vielleicht ist es gar keine Liebe und dann ist Schluss. Das heißt also, uns verband immer mehr als das körperliche Begehren zwischen Mann und Frau und natürlich das gemeinsame Erleben auch schwerer Zeiten. Also zum Beispiel eben eine Haft, 4 Jahre getrennt voneinander, das bindet natürlich letztlich auch kolossal aneinander.
Ihre alten Tage, erzählen die beiden Justs, vergehen im schönen Gleichmaß. Mittagessen kochen. Besuche von Freunden, die es mögen, aus der Großstadt mal aufs Dorf zu flüchten. Ab und an Besuche von Historikern und Journalisten, die die Justs als Zeitzeugen befragen. Besonders oft in diesem Jahr, denn der Prozess gegen die sogenannte Harich-Just-Janka-Gruppe jährt sich zum 50. Mal. Und natürlich Besuch von den Kindern und Kindeskindern. Gemeinsame Feiern, der Höhepunkt in ihrem Leben jetzt.
Also mir geht es so, dass ich Scheu habe, Neues dazuzulernen. Ich beherrsche die deutsche Sprache recht gut und ich beherrsche die tschechische und slowakische Sprache, ein bisschen Französisch, aber ich fühle mich nicht fähig, jetzt noch Italienisch oder Spanisch oder sonst was zu lernen. Englisch, ja, das habe ich versucht, das gelingt mir auch nicht. Wenn ich also Englisch anfange zu sprechen, fallen mir plötzlich die tschechischen Bezeichnungen ein, weil mir die näher liegen, weil der Kopf nicht mehr viel Neues aufnehmen kann. Die Schärfe des Intellekts lässt natürlich nach. Das heißt also, die Raschheit, die Schnelligkeit, neue Eindrücke aufzufassen und sie sofort einzuordnen, wo sie hingehören, das lässt ein bisschen im Alter nach. Damit muss man sich abfinden. Als junger Mensch hat man Neigung zum Fanatismus. Das heißt, man glaubt, man hat die Weisheit gefressen. Also das, man weiß alles besser. Und jeder, der das nicht so versteht, den agitiert man zugleich. Also das legt man im Alter ab. Da wird man tolerant und weiß genau, dass man sich auch sehr irren kann. Und der andere kann sich auch irren. Deswegen sind also Kämpfe der Vergangenheit irgendwie überflüssig. Ich spreche immer davon, wir brauchen eine große Koalition auf der ganzen Welt der praktischen Vernunft, ohne Ideologie, ohne Fanatismus, mit Ruhe und Gelassenheit. Das sind so die Lehren, die ich aus meinem Leben ziehe.
Nach der Wende wurde Gustav Just der erste Alterspräsident des Brandenburger Landtages. Die Welt holt sich der einst politisch so Aktive jetzt aus Zeitschriften und aus dem Fernseher. Noch immer interessieren sich die Justs brennend für das Zeitgeschehen und die Welt, aber die großen Reisen unternehmen sie im Abendprogramm, mit Reportagen, die ihnen die Welt, die sie nicht mehr bereisen können, ins Zimmer bringen. Das Alter gibt dir die absolute Freiheit für deine Entscheidungen, meint Gustav, und macht mir, die ich 45 bin, zum ersten Mal ein wenig Vorfreude aufs Altsein. Schön wird auch sein, stelle ich mir vor, wenn man Verluste, die ganz schweren Erlebnisse, später mit Gelassenheit ertragen kann.
Dieses Familienbündnis, das durch die Vertreibung zerrissen wurde, hat sich hier neu geformt. Natürlich, wir Alten, für uns bleibt die alte Heimat die richtige Heimat. Aber für die nachfolgenden Generationen ist das dann hier, in die Mark Brandenburg, die Heimat. Hier sind die Enkel mit aufgewachsen auf unserem Grundstück. Hier haben sie gespielt. Und dadurch ist für uns das Thema Vertreibung ist es erledigt. Das ist passiert, das ist geschehen. Nicht? Und dem dürfen wir nicht mehr nachtrauern. Versuchen es auch. Nicht immer gelingt uns das nicht. Und es ist jetzt der große Plan nach wie vor, dass wir mit Sohn und Tochter gemeinsam nochmal in diesem Jahr in die Heimat fahren wollen, die alte Heimat.
Das vergessen wir nicht. Das kann man nicht vergessen. Man will nicht, dass es stärker wird. Man will nicht. nicht? Denn das wäre ja Trauer und Bedauern und so. Das will man nicht. Unser Glück sind die Kinder, die Enkelkinder und die Urenkelkinder. Und da steht die Heimat dann auch ein bisschen weiter weg, obwohl wir sie nie vergessen werden.
Gustav bittet uns zum Essen. Er hat gefüllte Paprikaschoten gekocht und den Gartentisch gedeckt. Ich mag ihre Dankbarkeit gegenüber dem Leben. Sie wissen, dass andere in ihrem Alter es nicht so gut haben wie sie. Allein sind, sehr krank sind, wenig Geld haben. Vielleicht in einem drittklassigen Pflegeheim leben. Dass es Menschen gibt, die ihr Alter kaum noch gestalten können. Die von Lebensentwürfen im Alter nur noch träumen können. Besonders oft müssen die Justs an jene denken, die allein dastehen am Ende des Lebens.
Mir tun alle alten Leute leid, die ohne Nachkommen leben müssen. Und eine ganze Reihe unserer Freunde sind in dieser Lage. Und ich kann sie nur bedauern. Was wird, wenn sie mal dahin gehen und die haben tolle Bücher und alles und wer wird das übernehmen, wer wird ihre Gedanken weiterführen? Ja, wir beide trösten uns immer wieder mit dem Gedanken, wenn wir mal weg sind, und das wird ja passieren, wir haben ja den Friedhof nicht weit, ist ja schon unser Grabstein, steht ja schon da, hier in Brenten, dann bleiben 11 Menschen übrig, die nicht leben würden, wenn wir nicht geheiratet hätten und keine Nachkommen gezeugt hätten. Ja? Also 11, das ist ja schon was.
Das ist tröstlich.
Ganz tröstlich. Und das führt auch mit zum Glücklichsein im Alter.
Universitätsklinikum in Dresden. Zwei Frauen mit einem großen hölzernen Wagen auf Rädern stehen im Fahrstuhl. Der Wagen ist schwer mit Büchern bepackt. Beim Hinausrollen müssen die Frauen tüchtig schieben.
Hallo.
Renata Zuckerriedl, 91 Jahre alt, hat Dienst. Gemeinsam mit ihrer Vereinsfreundin schiebt sie den Bücherwagen durch die Flure der Kinderklinik. Seit 15 Jahren schon bringen 8 Dresdner Frauen kranken Kindern Bücher ans Bett. Renata Zuckerriedl ist von Anfang an dabei. Eigentlich gehört sie zu jenen, die von den Justs so bedauert werden. Zu jenen, die im Alter allein dastehen, ohne Kinder. Doch die Dresdnerin, die nie eigene Kinder hatte, sorgt sich mit 91 noch um die Kinder anderer und fühlt sich dadurch nicht allein.
Da haben wir natürlich auch schöne Erlebnisse. Das war voriges Jahr, als ich noch 90 war. Wir gehen meist zu zweit mit dem Bücherwagen in die Zimmer. Und da war ein Junge, so 10, 11 Jahre muss er gewesen sein. Und auf die Frage, ob er gern was zu lesen hätte, sagte er, ich lese schon immer gerne. Und was für Sachen so, über Tiere? Ja, Tiere. Hast du bestimmte Tiere? Da haben sie auch was über Katzen. Ich sage, ja, wir haben hier ein schönes Katzenbuch. Da hat er sich begeistert angeguckt. Da fragte ich ihn, habt ihr denn auch Katzen zu Hause? Ja, 3 Stück. Und die dritte, die ist schon 13 Jahre. Und wenn man das umrechnet für Menschen, da ist die 91. Was sage ich, 91? Eine Katze? Die ist ja ein Jahr älter als ich. Da guckt er mich groß an. Sind Sie wirklich 90? Ich sage, ja. Ich habe noch nie so eine alte Frau gesehen. Ich sage, da guckst du dir mal richtig an. Aschenputtel, kennst du das? Oder der Löwe Leopold?
Ja? Nein.
Auch nicht.
Schreibe ich jetzt bloß einen Namen.
Oder der Prinz Eisenerz?
Nein.
Auch nicht. Müssen wir noch weiter suchen für dich. Ne? Das hier. Du nimmst das. Nee, das ist ja schön. Weißt du, da ist eine Karte hinten drin. Und die Karte, die kriege ich mal. Und dann verrätst du mir mal, wie du heißt.
Andrew Berthold.
Ah, Andrew, das ist ja ganz fein. Hä?
Ja.
Renata Zuckerriedl freut sich, wieder ein Kind und ein Buch zusammengebracht zu haben. Flott hantiert sie mit Karteikarten und Karteikästchen. In ihrem Berufsleben, das vor 30 Jahren zu Ende ging, war sie Bankkauffrau. Als sie den Beruf erlernte, hieß er noch Bankkaufmann. Und die Bank war das jüdische Bankhaus Arnold in Dresden. Sie erlebte, wie es arisiert wurde. Sie erlebte, wie es mit vielen ihrer Kollegen im Flammeninferno der Stadt unterging. Der Krieg prägte ihr Leben. Er nahm die jungen Männer, die die Väter ihrer Kinder hätten sein können. Und insofern hat es viel mit ihrem Lebenslauf zu tun, dass sie sich noch jetzt, im Ur-Urgroßmutteralter, ohne Urgroßmutter zu sein, um Kinder kümmert. Und das nicht nur im Krankenhaus, sondern auch an Schulen, wo sie in einem Projekt der Bürgerstiftung Dresden mit anderen älteren Menschen regelmäßig zum Generationengespräch in Schulklassen geht.
Ja, das ist es unbedingt, dass man eben das doch auch noch erlebt, ne? Was eigentlich gefehlt hat. Das ist ja die Tragik unserer Jahrgänge, dass der Zweite Weltkrieg die männlichen Freunde, also die Freunde und Jugendkameraden zum größten Teil eben, sie sind im Krieg geblieben. Ne? Das hat natürlich auch seinen eigenen Lebensweg verändert, als man sich's gedacht hat. Aber ich hatte mich eigentlich auch abgefunden damit, durch die Kriegsereignisse so, dass man sagt, also das Leben wird anders, als du dir es vorgestellt hast. Und ich glaube darin, das kannte ich jeder, dass er sich abfindet mit den Verhältnissen, die ihm das Leben bietet. Wenn man zum Glück die Gabe hat, kommt man besser, leichter durchs Leben und findet auch nicht so viel Hemmnisse oder Schwierigkeiten. Oder es wird genommen, wie es ist.
Es nehmen, wie es ist. Diese Haltung machte ihr vieles leichter im Leben. Und dennoch kann sie nicht uneingeschränkt weiterempfehlen. Sie spürt, wie anders junge Leute heute sind. Und sie achtet es.
Es ist immer wieder für mich erstaunlich. Wir hatten eine längere Kindheit. Die Jugendlichen heute sind erstens mal körperlich eher reif, aber auch in ihrer ganzen Entscheidungsfreudigkeit. Wir haben eben allem vertraut, was der Lehrer gesagt oder gemacht hat, und auch wenn es enttäuschend war. Ich bin in Dresden-Plauen oben in die Schule gegangen und wir waren im dritten Schuljahr. Und die Lehrerin wohnte auch in der Gegend und das Denkmal, was sie uns zeigen wollte, das Bismarck-Denkmal, war auch nicht weit, das kannten wir. Aber wir mussten zwei und zwei nebeneinander gehen, durften nicht sprechen. Und als sie den Weg gar nicht fand und wir ihr es erklären wollten, hieß es, wird nicht gesprochen. Und wir gingen also unverrichteterweise wieder nach Hause. Ich habe eigentlich überhaupt keine Erfahrung mit Kindern. Und ich glaube aber, da geht man eben unbefangen ran. Und wichtig ist, dass man die Kinder ernst nimmt. Und als gleichberechtigte Partner. Und dann erzählen die auch und sind offen. Ich staune immer, wie offen die auch auf einen zukommen, einen auch was fragen. Also das ist erstaunlich.
Was
für die Liebe oder bist du nicht so für Liebe? Kommt das erst später?
Das kenne ich. Hat eine Freundin von mir, habe ich mich schon durchgekriegt.
Fickst du einen Foxy?
Bei der 14-Jährigen, die über ihrem Krankenbett den Fernseher laufen hat, haben es die Bücherdamen schwer. Aber schließlich schafft die 91-Jährige es doch, wenigstens eine Zeitschrift dazulassen. Das Geheimnis der Pharaonen hat das Mädchen dann doch verlockt.
Ich muss sagen, ich finde im Alter fast eher Berührungspunkte mit anderen Menschen als früher. Ich war nämlich ganz schüchtern und ganz still und habe mich verkrochen. Aber im Alter, ich gehe irgendwo und sitze, bin im Café und setzen sich Leute dazu und man kommt in Unterhaltung. Und dann ist es ja nicht so, dass ich nur das suche, sondern es ergibt sich. Und da habe ich abends wieder das Glücksgefühl, du hast wieder was erlebt und es war was Schönes. Ne? Ich wundere mich über mich selber, weil ich mich ja besinne, wie schüchtern und zurückhaltend ich war, dass ich wahrscheinlich mir in der Jugend vieles sogar selber verdorben habe. Ne?
Viele alte Menschen ziehen sich im Alter zurück. Die 91-jährige Dresdnerin macht es gerade andersherum. Das Leben wird dadurch, dass man weiß, es währt nur noch kurze Zeit, viel intensiver, findet Renata Zuckerriedl. Beim Wiederaufbau der Frauenkirche, wofür sie von ihrer Rente ganz selbstverständlich etwas spendete, fieberte sie geradezu mit. Werde ich es noch erleben? Sie war Dauergast am Bauzaun. Jeder Theaterbesuch ist für sie etwas ganz Besonderes. Jedes Konzert und jede Blüte im Frühling.
Weil man dabei auch sich sagt, wirst du das nochmal erleben oder ist es das Letzte? Und das habe ich auch mal in Straßenbahn-Wartehalle, eine ganz fremde Frau, und die fuhr mit und freute sich genauso wie ich über das Blühen. Und dann habe ich erfahren, dass sie im Herbst gestorben ist. Was mich hinterher jetzt auch belastet oder beschäftigt, dass man sagt, es ist natürlich möglich, das ist das Letzte. Und da ist aber, glaube ich, auch die Veranlagung, ob man das so sieht, dass man sagt, du genießt es noch, oder ob man denkt, das wirst du nie wiedersehen.
Wir brachten das fröhliche Ende aller Illusionen. Lebensentwürfe im hohen Alter. Es sprachen Christa Posch und Jochen Striebeck. Eine Produktion der Feature-Abteilung des Bayerischen Rundfunks 2007.
Diese Sendung wiederholen wir noch einmal morgen um 20 Uhr abends. Außerdem ist sie als Mitschnitt auf Musikkassette oder CD erhältlich. Sie kostet 30 Euro und Sie können die Sendung beim BR-Mitschnittservice bestellen. Unter der Telefonnummer 0185 30 04 30. Der Mitschnittservice ist erreichbar von Montag bis Freitag von 8 bis 20 Uhr. Und ein Anruf kostet 14 Cent pro Minute.